Thematisch hat es mich heute Morgen zu Psalm 23 gezogen und ich weiß durchaus, dass ich über diesen Psalm schon einmal gepredigt habe hier. Ich weiß auch, dass ihr dieses Jahr schon in diesem Psalm unterwegs wart. Das weiß ich und trotzdem hat es mich hingezogen und deshalb dachte ich, möchte ich auch darauf hören, wenn es mich so mit Kraft dahin zieht. Ich weiß für mich selber eins, Psalm 23 ist ein Gebet, an dem ich mich nicht satt beten kann. Und ich kann mich auch an diesem Psalm nicht satt predigen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es dir und mir heute so geht, dass wir rausgehen und sagen, Herr, ich will mich umso mehr auch wieder von diesem Psalm nähren. Ich würde sagen, an diesem Psalm wird mein Beten gesund, wird mein Glaube gesund. Er tut unserem Herzen, unserem Jesus-Glauben unglaublich gut. Psalm 23, deshalb heute noch einmal, vielleicht auch mit einer etwas anderen Sichtweise, als man das normalerweise hört. Ein Psalm, der sich für Leben und für Sterben bewährt. Und man könnte fast streiten, wofür bewährt sich Psalm 23 mehr? Fürs Leben oder fürs Sterben? Er hat sich für beides bewährt, er wird sich für beides bewähren. Und ich möchte mich heute Morgen aus meiner Sicht guten Gründen diesem Psalm eher aus der Sicht nähern im Blick auf Sterben. Inwieweit sich dieser Psalm im Blick aufs Sterben für uns bewährt. Und ich möchte euch dazu einige gute Gründe geben. Es gibt Anlässe, warum sich das mir aufgedrängt hat. Ein allgemeiner Grund, der jetzt nicht mein Anlass war, ist Psalm 90, Vers 12, wo die Bibel uns sagt, lehre uns bedenken, dass unsere Tage gezählt sind, damit wir klug werden. Herr, lehre mich daran zu denken, dass mein Leben ein Ende haben wird, damit ich die Tage, die du mir gibst, sinnvoll und gut gestalten kann und damit ich Vorsorge treibe für die Ewigkeit. Damit ich klug werde. Ein Wort, das uns immer wieder gilt. Warum ist das gerade in dieser Zeit im Jahr für uns vielleicht ein Thema, über das wir durchaus predigen dürfen und sollten? Ich würde sagen, wir sollten mindestens einmal im Jahr über Sterben predigen. Mindestens einmal im Jahr. Ich würde behaupten, wir predigen zu wenig über Sterben. Und ich bin deshalb dankbar auch für das, was wir Kirchenjahr nennen. Dafür ist das Kirchenjahr da, dass wir als Christenheit uns auch an gewisse Stationen einmal im Jahr mindestens heranführen lassen, weil sie sonst vergessen werden können. Und die Christenheit, die geht jetzt in eine Zeit hinein, in der wir uns dem Sterben zuwenden. Das ist der zweite Grund, der zweite Anlass für dieses Thema heute Morgen. Wir gehen als evangelische Christenheit auf den Ewigkeitssonntag zu. Das Kirchenjahr Mitte November mündet im Ewigkeitssonntag. Der Blick in die Ewigkeit. Die katholische Christenheit, die feiert jetzt am Donnerstag und am Freitag aller Heiligen und aller Seelen. Man gedenkt am Freitag der Verstorbenen. Das ist die Zeit, wo man auf die Gräber geht, wo man die Gräber besucht, wo man der Verstorbenen gedenkt. Und ich würde sagen, das Thema ist in der Luft. Es ist da, es aus gutem Grunde bietet es sich uns an. Aber dann gibt es auch einen sehr konkreten persönlichen Grund, der mich letztendlich dazu veranlasst hat, auch heute über dieses Thema zu predigen. Und das ist so, dass gerade auf diesen aller Seelen, auf dem Freitag, ein Begräbnis fällt von einer Person, die uns als Familie sehr lieb gewesen ist und wo Silke und ich auch am Freitag rausfahren werden. Und zwar ist es in der Gemeinde in Waiblingen, ein Todesfall vor einer Woche. Wolfgang, ein ganz lieber Freund dort aus der Gemeinde, der muss Abschied nehmen von seiner geliebten Franzi. Franzi, seine zweite Ehefrau. Ich habe die beiden vor 7 Jahren trauen dürfen. Und vor 2 Jahren kam die Diagnose Krebs und sie hat inzwischen jetzt den Kampf gegen diese Krankheit verloren. Das war Donnerstag vor einer Woche, dass sie Abschied nehmen mussten. Das besonders Tragische an der Sache ist, dass der Wolfgang bereits schon einmal verheiratet war und seine erste Frau bei der Geburt der ersten Tochter ums Leben kam. Und ich lernte Wolfgang kennen, oder wir lernten ihn kennen, als einen langzeitalleinerziehenden Vater. Und als seine Tochter über 20 war, hat er wieder geheiratet, die Franzi. Sie hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Und sie haben ein gemeinsames drittes Kind. Und jetzt ist der Wolfgang da mit drei Kindern und wieder als alleinerziehender Vater. Und das hat uns schon sehr betroffen gemacht. Auch wenn wir haben erlebt, wie die ganze Gemeinde gebetet hat. Es wurde Tag- und Nachtwachen eingerichtet für sie. Aber der Herr hat etwas Besseres mit ihrem Sinn gehabt. Hat etwas Besseres gehabt für sie. Und ihr Lieben, da sind wir im Psalm 23, in diesem zentralen Wort von diesem so bekannten Psalm. Und ob ich schon wanderte durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil. Wie oft haben wir das schon gebetet? Und wie tief ist es wirklich gegangen? Und ob ich schon wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil. Wisst ihr, dieser Psalm will gar nicht ein Psalm fürs Sterben sein. Dieser Psalm ist ein Psalm fürs Leben. Und das hört sich wie ein Widerspruch an, wenn ich über Sterben rede, über Psalm 23 rede und sage, das gehört zusammen. Obwohl Psalm 23 fürs Leben ist. Es ist kein Widerspruch. Gerade deshalb dürfen wir diesen Psalm für uns entdecken, weil Sterben und auch Leben in Jesus kein Widerspruch sein muss und bleiben wird. Ist das nicht wunderbar? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und ich möchte ohne Umschweife uns heute Morgen dazu führen, dass wir sagen, wir dürfen in diesem Hirten unseren Jesus erkennen. Wir dürfen dazu sagen, dieser Herr Jesus ist mein Hirte. Wir könnten lang erklären, warum die Schrift uns das erlaubt, das zu sagen, weil wir im Neuen Testament sehen, dass Jesus sich eindeutig als dieser Hirte definiert. Ich bin dieser Gott, der Hirte ist. Und das Neue Testament sagt, ich bin Jesus als guter Hirte. Was macht den guten Hirten zum guten Hirten? Er lässt sein Leben für die Schafe und er kauft sich die Schafe zu seinem eigenen Preis. Das macht den Hirten gut, Johannes 10. Jesus sagt, ich bin der große Hirte, ich bin der, der auferstanden ist von den Toten, Hebräer 13, Vers 20. Ich bin der große Hirte, der den Tod überwunden hat und der sein Auferstehungsleben mit euch teilt. Der große Hirte. Und 1. Petrus 5, ich bin der oberste Hirte, der wiederkommen wird aus Herrlichkeit, der am Ende das letzte Wort haben wird, als das Leben. Ich bin dieser Hirte, deshalb, wenn ich heute Morgen, wenn wir Psalm 23 lesen, lass uns das lesen auf Jesus hin. Jesus, du bist mein guter, mein großer, mein oberster Hirte. Und noch eine kleine technische Einzelheit dazu, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Man kann diese drei Begriffe für Jesus auf diese drei Psalmen zuordnen, 22, 23, 24. Psalm 22 ist der Psalm vom guten Hirten, der sein Leben lässt, der sterbende Jesus. Denn das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 24 ist der Psalm des obersten Hirten, der aus Herrlichkeit wiederkommen wird. Psalm 23, ihr Lieben, ist der Psalm des großen Hirten, der sein Auferstehungsleben mit uns teilt. Jesus, was bedeutet es, dich als den zu kennen, an dessen Leben ich teilhabe, für Zeit und Ewigkeit? Psalm 23. Dieser Herr, dieser Jesus ist mein Hirte, und ich weiß, wenn ich Schaf bin, etwas Besseres kann mir nicht passieren. Und wir lesen so die ersten Verse mal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ihr Lieben, wer so einen Hirten hat, der weiß, was Besseres kann ihm nicht passieren. Was Besseres kann mir nicht passieren. Ich weiß mich erlöst, denn die Bibel sagte, alle gehen in die Irre wie Schafe, ohne Hirten oder mit falschen Hirten. Aber wer diesen Hirten hat, Jesus, der weiß, ich bin nicht mehr in der Irre. Ich bin erlöst, ich bin erkauft für Zeit und Ewigkeit. Diese Frage ist geklärt. Ich gehöre dem Herrn, der mich erlöst hat. Und dieser Hirte, weiß das Schaf, macht den großen Unterschied in meinem Leben. Das sagt Psalm 23, dieser Hirte macht in meinem Leben den großen und entscheidenden Unterschied. Und im Sterben erst recht. Macht dieser Hirte den großen Unterschied. Wisst ihr, man könnte über diese ersten Verse sagen, da geht es um das Erich-Christentum. Entschuldige Erich, aber das bietet sich einfach an. merkt ihr, was da steht? Er ist mein Hirte, ich bin versorgt. Er lagert mich an stillen Wassern, er erquicket meine Seele, ich bin geborgen. Er führe mich auf rechter Straße, ich lebe richtig. Erich, das ist mein Leben mit diesem Hirten. Weil er ist, bin ich, was ich bin. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Er ist da. Und ich habe genug Licht, um weiter zu predigen. Und da ist das Licht wieder. Manche finstere Täler sind nur vorübergehend. Lieben, wenn ich so einen Hirten habe als Schaf, dann kann ich sagen, ich bin versorgt. Ich habe ausgesorgt, ich habe ihn. Er ist da für mich, ich habe ausgesorgt. Und das war ein zartes Halleluja in der Schafsprache. Ich habe ausgesorgt. Und wir könnten jetzt, ihr Lieben, viel reden über das, was das Schaf dem Hirten verdankt. Über diese grüne Aue, wir könnten da jetzt wirklich wunderschön uns ausbreiten, was für ein Vorrecht es ist, diesen Jesus zu haben. Da könnten wir unsere Geschichten erzählen. Ja, der Herr Jesus macht den Unterschied in deinem Leben und in meinem. Wir könnten unsere Geschichten erzählen und es ist real, es ist wunderbar, was wir durch diesen Jesus haben. Und wisst ihr, wenn es nach mir ginge, könnte der Psalm hier gerne enden. Es ist einfach herrlich. Grüne Aue, stille Wasser, er führt mich, er ist da, ich bin versorgt. Halleluja, Amen, lass uns hier Schluss machen. Aber der Psalm geht weiter, ihr Lieben. Und zwar geht er da weiter, wo er gerade gesagt hat, er führet mich auf rechter Straße. Interessanterweise ist, dass die richtige Straße jetzt auch ins finstere Tal führt. Dass die richtige Straße weiterführt. Dass die richtige Straße nicht auf der grünen Aue bleibt. Der Hirte übrigens ist nicht dafür da, dass er uns auf eine grüne Aue führt und da liegen lässt, bis zum Ende unserer Tage. Einen guten Hirten macht aus, dass er uns führt. Und führen kann uns ein Hirte nur, wenn wir uns mobilisieren lassen, wenn wir unterwegs bleiben, wenn er uns weiterführen darf. Da ist Bewegung drin. Ein guter Hirte, der führt seine Schafe weiter, weil er weiß, dieses Weiterführen und Weiterkommen ist gut für meine Schafe. Und deshalb führt der gute Weg auch in das ungute Tal des Todesschattens. Die Hirten, die sich auskennen, das bin ja ich nicht, die mit wirklichen Schafen arbeiten, die sagen uns, dass man Schafe nicht sich selbst überlassen darf, denn Schafe würden immer auf denselben ausgetrampelten Wegen unterwegs sein, machen sich ihren eigenen Weidegrund kaputt. Machen sich alles kaputt, diese grüne Aue, weil sie einfach sich nie verändern würden. Übrigens auch ganze Landstriche, sagen Hirten, die gehen dadurch kaputt, dass Schafe sich selbst überlassen werden. Erosion. Ganze Landstriche gehen kaputt, weil Schafe immer alles austreten und ganze Hänge abfallen. Schon allein für das Land, Umland, braucht es einen Hirten, der die Schafe zu anderen Weidegründen führt, damit es gesund läuft, damit die Verhältnisse gesund bleiben. Ihr Lieben, wir haben einen Hirten, dessen Job es ist, uns weiter zu führen, uns nicht auf den ach so gemütlichen Weidegründen zu halten, wo wir uns so gerne einrichten. Deshalb feiern wir ja zweimal im Jahr diesen Almauftrieb und Almabtrieb. 8. September kamen diese unzähligen Schafe ins Schnalstal runter. Warum wird das getan? Warum tut man sich das an, dass man diese Schafe im Frühjahr mit viel Mühe wieder diese gefährlichen Hänge hinaufführt, oben auf den Weidegründen lässt über den Sommer und nachher wieder rausholt, runterholt? Warum tut man sich und den Schafen das an, dieses gefährliche Terrain? Weil die Hirten wissen, im Winter muss ich sie runterholen, damit sie geschützt sind vor der Kälte. Und im Sommer hole ich sie hoch, damit ich ihnen diese wunderbaren, saftigen Weidegründe nicht vorenthalte. Da müssen sie hin, sagt der Hirte, das ist gut für sie. Ja, und um sie dahin zu bringen, muss ich halt mit ihnen durchs Tal des Todesschattens. Aber es gibt da oben höhere und bessere Weidegründe. Deshalb führt der Hirte seine Schafe durch Täler des Todesschattens. Dieses Tal ist mir auch so zu einem Bild geworden. Und zwar, wenn wir das Wort Tal nehmen, dann ist da das Wort Krise, weil Tal ist da, wo es eng wird. Krisis ist der Ort in meinem Leben, wo es ganz, ganz eng wird. Wo es mir von allen Seiten drückt. Und wo nur noch Raum bleibt für mich alleine Einsamkeit, Enge, Angst. Krise, das sind Täler. Und Krisen, wenn wir das hier so nehmen, diesen Satz über das Tal des Todesschattens als ein Bild für Krise, es ist eine Krise, die beschrieben wird, dann sehen wir, dass Krisen mindestens zwei widersprüchliche Eigenarten haben. Niemand sucht sich Krisen freiwillig aus. Die erste Eigenart einer Krise. Keiner von uns geht freiwillig in eine Krise. Und das zweite ist, und das ist so widersprüchlich, Krisen tun uns offenbar gut. Krisen gehören zum Leben dazu. Punkt. Und ich sage das so deutlich, weil das Leben mit einer Krise beginnt und mit einer Krise mündet. Das hat Gott sich so gedacht. Ihr Lieben, jede Geburt, durch die wir ins Leben hineinkommen, durch diesen engen Geburtskanal, das ist die erste satte Krise im Leben eines Menschen. Und wenn du das Baby fragen würdest im Mutterleib, willst du da durch? Das wird schmerzhaft werden, das wird eng und oh. Das Baby würde sagen, nein, ich bleib hier. Meine Mama ist ein wunderbarer Hirte. Sie führt mich, ich brauche gar nicht gehen, sie trägt mich. Sie versorgt mich, sie schiebt mir alles rein, ich brauche nicht mal Essen alleine. Also das Baby fühlt sich im Mutterleib wunderbar geborgen und am richtigen Ort. Wenn du das Baby fragen würdest, willst du da raus, würdest du sagen, nö, hier ist schön. Aber der Schöpfer hat sich anders gedacht. Er sagt, ich will, dass du durch diese Krise durchkommst, weil draußen wartet ein Leben. Mama mia, wenn du das verpassen würdest. Was bin ich heute froh, dass ich diese erste Krise meines Lebens gemeistert habe. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt. Ihr Lieben, das Leben beginnt mit einer Krise, die wir uns nie gesucht hätten. Und so mündet das Leben mit einer Krise, die wir uns nie suchen würden. Das Leben mündet bei jedem Menschen früher oder später bei dieser Krise des Sterbens. Und natürlich scheuen wir uns davor. Aber das Eigenartige ist jetzt, dass der Psalmist hier, das Schaf im Psalm 23, über diese Krise spricht und sagt, ich bin zwar drin in der Krise, ich bin in der Enge des Todesschattens drin, aber ich bin getrost. Ich fürchte kein Unheil, da ist irgendetwas passiert mit diesem Schaf. Was ist passiert? Es weiß um seinen Hirten, der sich sogar und vor allem gerade in dieser ultimativen Krise seines Lebens bewährt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das macht den großen Unterschied. Ich fürchte kein Unheil, ganz im Gegenteil. Ich weiß, mein Hirte, wenn er mich durch ein Tal führt, hat er schon die Weidegründe im Blick. Er weiß schon, wo er mich hinführt. Er meint es nur gut mit mir. Ich kenne doch meinen Hirten. Ihr Lieben, und wir könnten uns jetzt ausmalen, und das wäre auch eine Predigt wert, auf welche oberen und schöneren Weidegründe der Hirte Jesus uns führt eines Tages, wenn es durch das Tal des Sterbens geht. Wir könnten uns von der Bibel dieses Bild malen lassen. Was uns erwartet, ihr Lieben, da könnten wir endlos predigen, uns in Staunen reinnehmen lassen. Wir haben gute Gründe, uns zu freuen auf das, was wartet. Aber ich glaube nicht, dass das die eigentliche Botschaft des Psalms ist. Weil wenn wir Psalm 23 bewusst lesen, dann glaube ich, dass der eigentliche Gewinn ganz woanders liegt. Das, was der Psalm hier eigentlich sagt, ist nicht, dass er getröstet ist durch das, wohin er geführt wird. Dass er auch nicht getröstet wird durch das, was ihn dort erwartet, sondern sein Trost liegt ganz und einfach in dem, dass er weiß, wer bei ihm ist, wer bei ihm bleiben wird und wer ihn erwartet. Die Kernbotschaft hier lautet, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Ihr Lieben, der Schlüssel ist nicht das, was Jesus uns schenkt im Himmel und hier. Der Schlüssel liegt in Jesus selbst. Der Schlüssel liegt in seiner Person. Die große Entdeckung dieser Krise ist das Du der Gegenwart Gottes. der große Gewinn im Trost hier bei Psalm 23 ist, dass dieser Hirte selbst da ist und seine Gegenwart den großen Trost bringt. Und merkt ihr jetzt etwas, wenn man den Psalm weiter liest, dann kommen wir aus diesem Erich in das Du-Ich. Bis jetzt ging es nur, er weidet mich, er führet mich, er erquicket mich, er führet mich. Und jetzt heißt es, und du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkest mir... Hallo, was ist passiert? Dieses Schaf ist in einer ganz neuen Dimension seiner Beziehung zum Hirten gewachsen. Aus dem er, so schön das war, mit all dem, was er mir bietet und schenkt, ist ein Du geworden, Herr. Was immer du mir gibst oder auch nimmst und vorenthältst, ich habe dich noch und damit habe ich alles. Ihr Lieben, und das ist eine Botschaft im Psalm 23, die mir sagt, Daniel, die Krisen deines Lebens dienen dem Zweck, dass Jesus dir zum Gegenüber wird. Dass Jesus dir zum persönlichen Gegenüber wird, zum Du. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr viel in diesem ersten Teil vom Psalm 23 bewegen. Wir können allen der ganzen Welt sagen, was wir an ihm haben und er ist so toll. Aber in der Krise beweist sich, wer er wirklich ist, für dich und mich. Ist er wirklich genug? Habe ich wirklich an ihm alles, was ich brauche? Das zeigt sich erst in der Krise und damit wird die Krise zu einer ganz großen Chance. Du bist bei mir. Ich habe das nachklingen lassen ins Neue Testament hinein und ich habe das beim Paulus versucht herauszuhören. Paulus, wie geht es denn dir damit? Und ich habe den Paulus vorgefunden, ich habe ihn besucht im Gefängnis. Und der Paulus sagt, Daniel, ich sitze im Gefängnis und ich warte auf das Urteil des römischen Gerichtes und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich übermorgen oder irgendwann keinen Kopf mehr habe. Also ich schaue das Angesicht des Todes an. Aber dann sagt er in Philipper 1, schreibt er dann, Daniel, pass mal auf, Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Sag ich, Paulus, eigenartig. Christus ist dein Leben, Sterben ist dir Gewinn. Sagt er, natürlich. Weil wenn ich sterbe, kann ich nur gewinnen. Weil ich habe dann diesen Jesus umso mehr. Und ich bin dann für immer ganz eng bei ihm. Jesus ist mein Leben und da, wo Jesus heute schon mein Leben ist, wird das auch im Sterben bleiben und sich als das erweisen. Und dieser Jesus hat ja auch gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es ist so komisch. Warum? Weil sich Leben an Jesus festmacht, an der Person Jesu. Jesus, du bist das Leben und ich mache mich an dir fest. Und wenn ich dich habe und mich an dich festklammere, dann bleibe ich auch am Leben dran, selbst wenn ich sterbe. Das ist die Sicht, die Paulus mir eröffnet und sagt, Daniel, sollte ich sterben, ist das nicht angenehm? Für mich nicht und auch für meine Hinterbliebenen nicht. Aber was mich angeht, ich bin versorgt, denn ich habe Jesus. Er ist und er bleibt bei mir. Und wenn ich das so anschaue, dann ist für mich die Botschaft geworden, dass ich sage, Jesus, ich möchte gern. Ich weiß nicht, wie du meine Tage gezählt hast. Ich weiß nicht, wie dein Plan für mein Leben ist. Aber eins weiß ich, Herr, ich will jeden Tag meines Lebens so verbringen, dass ich mit dir vertrauter werde. Und ich will auch jede Krise meines Lebens dazu nutzen lassen, dass du mir zum Gegenüber wirst. Ob es nun eine dauerhafte, dunkle Krise ist, die ins Sterben führt, oder eine Phase der Krankheit, welche Krise auch immer, Jesus, nimm du diese Krise und werde du mir darin umso mehr zum Gegenüber. Ich habe das mit der Krise übrigens neulich gepredigt. Ich habe das in der Schweiz gepredigt und dann habe ich es erleben müssen. Und dann wurde es plötzlich für mich so existenziell echt. Die haben mich auf einen Klettersteig mitgenommen, in schwindelerregender Höhe. Und wir waren 4 Stunden oben unterwegs im Berner Oberland und mussten in dieser unglaublichen Höhe, über dem sicheren Tod sozusagen, mussten wir in einem Steilhang entlang uns da abseilen oder auch auf diesen Steigeisen gehen und so weiter. Und es war für mich nicht angenehm, weil ich mit Höhenangst zu tun habe. Aber ich habe so 3 Krisen habe ich sehr, sehr gut überstanden. Ich war sehr stolz auf mich. Und da war 1-2 Brücken dabei. Da war eine ganz, ganz steile Wand drin. Und ich dachte, das geht nicht weiter. Ich war sicher, das schaffe ich nicht. Ich brauche einen Helikopter, der holt mich jetzt, ich gehe zurück. Aber irgendwie habe ich es geschafft, meine Grenzen zu erweitern. Und dann dachte ich schon, das haben wir geschafft, bis wir dann zur letzten Brücke kamen. Und davon hatte mir mein Freund Daniel nichts erzählt gehabt. Daniel, der Bergführer aus der Schweiz, hat nur geschmunzelt und sagt, Daniel, das schaffst du auch noch. Und ich habe mir diese Brücke angeschaut, ihr Lieben, die war extrem lang, die war extrem schmal, die war extrem wackelig und die Schlucht war extrem tief. Also es ging sicher 200 Meter runter. Es war das Tal des Todesschattens. Und ich habe mit Ängsten zu tun, ich habe mit Höhenangst zu tun. Und ich gehe darauf und mache so meine ersten Meter, klingt mich ein, aber ich habe gewusst, das schaffe ich nicht. Und hinter mir haben sie das gar nicht ernst genommen. Das nimmt man bei mir auch nicht ernst. Wenn ich so ein bisschen Scherz mache und sage, das schaffe ich nicht. Sie sagten, natürlich schaffst du das. Und irgendwann sagt Daniel, ich glaube, du meinst es ernst. Sag ich, natürlich meine ich es ernst. Ich schaffe das nicht. Sagt er, ich komme. Und dann kam der Daniel und ging in dieser schwindelerregenden Höhe an mir vorbei, als ob nichts wäre, auf dieser wackeligen Brücke, stellt sich vor mich und sagt, Daniel, du hältst mich jetzt hinten an mir fest und du gehst mit mir durch. Ich bin bei dir. Das schaffen wir gemeinsam. Und wir sind die ersten 15 Meter gegangen und er hat mit mir Scherze getrieben, hat mich abgelenkt. Er weiß genau, wie man das macht als guter Berghirte, Bergführer. Und er war bei mir, hat mich geführt und dann wurde ich immer sicherer und konnte mich auch nochmal irgendwie festhalten. Am Ende wurde es wieder ein bisschen kritisch. Er hat wieder gesagt, Daniel, halt dich an mir fest in meinem Rucksack, das schaffen wir miteinander. Und miteinander haben wir das geschafft. Ihr Lieben, ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr dankbar für einen Hirten, den ich hatte. Und wisst ihr, das Geheimnis meines Brückenübergangs, das Geheimnis dafür, dass ich dieses Tal des Todesschattens geschafft habe, war nicht ich. Das war die Tatsache, dass da jemand bei mir war, der mich getröstet hat, der mir Sicherheit gegeben hat und der mit mir hindurchgegangen ist bis auf die andere Seite. Ihr Lieben, das ist Trost im Sterben. Dass ich weiß, du bist bei mir und ich halte mich an dir fest. Wenn ich rechts und links runterschaue, ich schaffe das alleine nicht, ja, das weißt du. Diese Angst überkommt mich, ich werde das nicht schaffen. Und Jesus sagt, Daniel, ich habe auch nie verlangt, dass du es alleine schaffst. Ich bin bei dir. Ich will auch jetzt auf dieser Brücke kein Glaubensbekenntnis hören, wer ich für dich war da hinten, Daniel. Ich will jetzt auf der Brücke von dir hören, wer ich hier für dich bin. Ich bin bei dir. Und das macht den großen Unterschied. Ihr Lieben, lasst uns dieses Gebet beten, wenn wir in der nächsten Krise stecken und sagen, danke Jesus, dass du bei mir bist und du wirst mich hindurch begleiten. Du bist dabei, du bleibst dabei. Wunderbar. Ja, und so geht dann dieser Psalm auch langsam zum Ende. Und ich möchte das letzte Bekenntnis vom Psalm 23 auch nochmal zum Klingen bringen. Das ist ja dieses wunderbare Wort zum Abschluss. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Wort, das man gerne auf Begräbnissen sagen und meinen und auch richtig so. Was sagt er denn da? Ich werde bleiben im Hause des Herrn für alle Zeit und Ewigkeit. Es ist meine Frage gewesen, was ist denn das Haus des Herrn, ihr Lieben? Was ist das Haus des Herrn? Man kann das so übersetzen, das ist da, wo Gott zu Hause ist. Und er liebt es, bei Menschen zu wohnen. Er hat seine Hütte unter Menschen aufgeschlagen. Er wohnt sogar in mir. Gott, du bist bei mir zu Hause. Und der Psalmist jetzt sagt, ich bin da zu Hause, Gott, wo du zu Hause bist. Du bist bei mir und ich bin bei dir. Und ich bin unterwegs und doch zu Hause. Und zwar nicht an einem Ort her. Ich bin da zu Hause, wo du bist. Und das ist deine mobile Gegenwart in meinem Leben. Und das finde ich so wunderschön. Man kann über Heimat reden, man kann über die Frage reden, wo bin ich zu Hause? Wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Das wird sich erweisen in diesem letzten Tal. Ich aber werde bleiben im Hause des Herrn. Ich, Herr, ich weiß, ich bin bei dir zu Hause. Und ich bin auch bei dir zu Hause, wenn ich durch dieses Tal gehe. Ich bleibe bei dir zu Hause, denn es macht sich nie fest an einem geografischen Ort. Es macht sich nie fest an äußeren Umständen. Es macht sich immer fest an unserer Beziehung, Jesus. Und deshalb will ich jeden Tag meines Lebens dazu nutzen, um mehr und mehr bei Jesus zu Hause zu sein und dann am Ende auch sagen zu können, ich bleibe bei dir zu Hause. Lass mich einen ganz kurzen persönlichen Kommentar oder Beobachtung abschließen. Psalm 23 ist ein sehr persönliches Wort. Wenn du die Psalmen liest, überraschend persönlich. Aber das ist auch für die Tiere, für die Schafe so überraschend. Schafe sind Herdentiere. Normalerweise würde ein Schaf sich in der Herde nie so benennen oder seine eigene Beziehung zum Hirten so benennen, weil Schafe sind Herdentiere. Wisst ihr, die Herdentiere verlieren sich gern in der Masse der Schafe. Wir gehören zum Hirten und das ist auch richtig so. Aber das Überraschende und Wunderschöne hier ist, dass dieser Psalm sagt, ich kann noch so sehr in einer Herde zu Hause sein, auch in einer Gemeinschaft, einer wunderbaren Gemeinde. Letztendlich kommt es darauf an, wer dieser Hirte für mich ist. Ihr Lieben, wenn es dann mal diese Herde genommen wird und wir mal nicht in Gemeinschaft sein können, dann bleibt die Frage, wer ist dieser Jesus für mich? Deshalb ist das so ein starker Psalm, der uns auch ein bisschen herausnimmt aus der Ablenkung, die uns manchmal die Herde auch gibt. Manchmal können wir vor lauter Herde vergessen, die Beziehung zum Hirten zu pflegen. Und darum sind wir eingeladen, ganz persönlich. Diese Tage hat mich ein Lied plötzlich so überraschend getroffen. Das war der Stefan eigentlich, der hatte mir ein anderes Lied auf YouTube empfohlen, geschickt. Ich habe es angehört, super Lied, Stefan. Und dann kam kommen also automatisch die nächsten Lieder rein. Und dann kamen zwei Lieder weiter, kam ein nächstes Lied rein vom Matt Damon. Genau, nicht Matt Damon, Matt Redman. Ich hoffe, keiner hat verstanden, was ich gesagt habe. Matt Damon, der hat das Lied nicht geschrieben. Matt Redman, der Matt Damon, der macht den Film dazu vielleicht. Aber Matt Redman hat dieses Lied geschrieben, One Day. Ich habe es dann meiner Familie geteilt und wir haben miteinander gesagt, das müssen wir auch heute Morgen der Gemeinde mitteilen dürfen. Das ist ein Lied, das uns aus diesem Thema heraus wunderschön auch durch dieses Tal hindurch auf diese obere und schöne Weide führt, die bessere Weide. Ein Blick in diese Ewigkeit, One Day. Ich habe das Lied übersetzt. Wir haben uns entschieden, jetzt, dass wir es ohne Beamer heute Morgen machen. Ich werde den Text auf Deutsch dazu vorlesen und ich bete, dass uns das in diese Hoffnung hineinnimmt, die uns Jesus als guter Hirte bedeutet und schenkt. One day. Eines Tages machst du alles neu, Jesus. Eines Tages verbindest du jede Wunde. Die früheren Dinge werden vergehen, keine Tränen mehr. Eines Tages wirst du dafür sorgen, dass alles Sinn macht, Jesus. Eines Tages wird jede Frage sich klären. Und jeder besorgte Gedanke vergessen sein. Keine Angst mehr. Wenn wir alle im Himmel ankommen, welch ein Tag der Freude wird das sein? Wenn wir alle Jesus sehen, werden wir singen und den Sieg ausrufen. Eines Tages werden wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen, Jesus. Gibt es eine großartigere Vision von Gnade? Und in einem Moment werden wir verwandelt werden an dem Tag. Und eines Tages werden wir frei sein, wirklich frei, Jesus. Eines Tages wird all dieses Ringen aufhören und deine Herrlichkeit wird offenbar. An dem Tag. Und wenn wir alle dann im Himmel ankommen, Was für ein Tag der Freude wird das sein, wenn wir alle Jesus sehen, dann singen wir und rufen den Sieg gemeinsam aus. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Geheimnis unseres Lebens bist. Für alle Zeit und für die Ewigkeit. Herr Jesus, danke, dass wir dich haben. Und dass wir nicht nur das haben, was du uns schenkst, an Liebe und Geborgenheit, an Vergebung und Erlösung. Jesus, wir haben dich. Danke, dass wir dich haben und dein Leben mit dir. Du lebst und ich lebe mit dir, Jesus, dafür danke ich dir. Und danke, dass ich dich in meinem Leben habe, dass du mein Leben mit mir teilst und dass ich auch dein Leben mit dir teilen darf. Jesus, danke für dich selbst. Und danke, dass dieser Psalm 23 mir heute Morgen ganz neu dienen darf in meiner Beziehung zu dir, Jesus. Ich danke dir für die grünen Auen, für die wunderbaren stillen Gewässer und für die guten Wege, die du uns geführt hast. Und wir ehren dich dafür, dass du wirklich real erfahrbar bist als der gute Hirte. Aber Jesus, wir danken dir auch, dass der richtige Weg auch in unserem Leben nicht da aufgehört hat, wo es bequem war und schön. Wir wollen dich auch ehren, Herr Jesus, dass du dich gerade in den Krisen unseres Lebens als guter und tragfähiger Hirte und Guide erwiesen hast, Jesus. Und danke, dass du es tun wirst, auch in diesem letzten Übergang auf die höheren und besseren Weiden unseres Lebens. Jesus, wenn du uns da durchführst, dann nicht in Angst und nicht durch Angst, sondern du sagst, du brauchst kein Unheil fürchten, Daniel, denn ich bin bei dir. Denn der Tod ist nur ein Schatten und die Feinde sind besiegt. Die müssen zuschauen, wie ich dir in den Tisch stecke, Daniel. Jesus, ich danke dir, dass das die Wahrheit ist, auch über das Sterben, dass ich ins Leben hinein sterbe. Was für eine Hoffnung. Und Jesus, so danken wir dir für Tage wie diese, auch für Feste, die so fallen, dass wir in einer ganz besonderen Weise auch an Sterben erinnert werden. Lass uns daran denken, damit wir klug werden, Herr. Und wenn heute Morgen jemand da ist, der seine Beziehung zu dir noch nicht geklärt hat, Jesus, möge es dazu dienen, dass er klug wird und mit dir ins Reine kommt. Ist jemand da, der diesen letzten Übergang in den Tod noch so fürchtet, weil er dich noch nicht kennt als seinen Heiland? Herr, schenke du Gnade. Jesus, wir danken dir heute Morgen dafür, dass uns auch solche schweren Stunden vom Wolfgang und seiner Familie auch dazu dienen dürfen, dass wir ganz neu die Hoffnung in dir entdecken. Jesus, ich danke dir für Franzi, die so gerne sie gelebt hat, dich geliebt hat. Und wir danken dir für diese Hoffnung, die Familie hat, dass sie wissen, Herr Jesus, du hast keine Fehler gemacht. Du bist mit ihr gegangen und du hast dein Okay gegeben, Jesus, und du hast etwas Besseres mit ihr vorgehabt. Herr Jesus, so beten wir jetzt für den Wolfi und seine Kinder umso mehr, dass du dich als der große und großartige Hirte in dieser seiner Krise erweist, ihn trägst und Herr, so wie ich auf dieser Wackelbrücke, wo ihn alles dreht und wo er Angst hat abzustürzen, bete ich ja, dass du dich als der Hirte ihm erweist. Schenke, dass er sich festhalten kann an dir und merkt, du führst ihn sicher ans Ziel. Du wirst auch die Kinder nicht vergessen, Herr. Und so nehmen wir all unsere Krisen mit hinein, all unsere Ängste, all unsere Krankheiten, Herr, all das, was uns hier heute Morgen beschäftigt, du kennst es. Du kennst die wackelnden Brücken, über denen wir gerade gehen. Jesus, brenne in unser Herz heute Morgen hinein dieses Gebet und dieses Bekenntnis. Du bist bei mir. Ich fürchte kein Unheil. Amen.